es war nötig, dass Gott auf diese Welt kam. Das ist so ein bisschen das Thema. In unsere prekär, war auch so ein Thema bei der Vorbereitung, in unsere prekäre Situation hier auf der Welt. Und ich lese uns jetzt aus Philipper 2, die Verse 6 bis 11 nach der Basisbibel. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters. Wir hören auf die Predigt Gottes Segen.
Ja, die politische Lage ist ja gerade sehr spannend, nicht wahr, in Deutschland? Aber vielleicht sollte man ja, jetzt ist Adventszeit, vielleicht kann man die Politik ja auch einfach mal weglassen. Ne? Nein, weil wir sind im Wahlkampf. Und außerdem nehmen wir ja Gottes Weihnachtsaktion ernst. Und da merken wir, dass Gott durchaus politisch ist. Jedenfalls König Herodes, der König in Judäa war, als Jesus geboren wurde, hat es durchaus politisch verstanden und begriffen, ups, das ist Opposition. Und ein absolutistischer Herrscher kann Opposition gar nicht gut haben und deswegen, das ist ja heute nicht anders, deswegen hat er seine Schergen losgeschickt, um alles umbringen zu lassen, damit er Jesus da auch trifft. Das war eine politische Aktion und am Ende des Lebens Jesu, die Hinrichtung von Jesus, ist auch ein politischer Mord gewesen, weil er den wichtigen Leuten seiner Zeit auf die Zehen getreten ist. Nicht nur ein politischer Mord, aber auch. Also wenn wir heute in der Weihnachtszeit die Politik wegließen, würden wir einen wesentlichen Punkt von Weihnachten ignorieren. Es war schon damals Politik, und zwar Politik Gottes. Im Alten Testament, wenn ihr das lest, da sind ganz, ganz viele politische Aussagen drin. Gott war der erste Gesetzgeber Israels, die 10 Gebote hat er erfunden. Das ist für unsere Gesetzgebung heute ja noch sehr prägend. Das heißt, Gott ist Politiker, ganz klar. Da kann man nicht drum herum reden. Er war es schon immer, nur er ist kein Parteipolitiker. Also er lässt sich nicht irgendeine Farbe anheften oder so. Er ist heilig, das ist seine Politik. Also er hat keine Farbe, Parteifarbe. Wenn, dann rein weiß, heilig, strahlend. So, das wäre dann so seine Farbe. Gott hat seine Propheten immer wieder beauftragt, sein Volk an seine Gesetze zu erinnern. Und besonders war ihm da immer die Sozialgesetzgebung wichtig, weil er nämlich niemals will, dass die Schwachen, die Waisen und die Kranken, die Ausländer und die Alten und die Witwen irgendwie zu kurz kommen, sondern dass die versorgt werden. Es gibt eine Sozialgesetzgebung im Alten Testament und Gott pocht ständig darauf. Die Schwachen, die da versorgt werden sollten, man würde das heute auch Prekariat nennen. Prekariat, das klingt ja fast wie so ein Hoheitstitel. Och, ich bin im Prekariat. Aber in Wirklichkeit ist das, ist auch kein akademischer Grad, sondern es ist ein soziologischer Begriff, der Menschen meint, die in permanenter wirtschaftlicher Unsicherheit leben. Sie müssen damit rechnen, arm zu werden, ihre Wohnung zu verlieren und so. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, Pastor, du nervst jetzt, müssen wir uns wirklich damit zu Advent beschäftigen? Und ich sage, ja, wir müssen, denn Prekariat ist genau der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Unsere menschliche Unfähigkeit, Gottes Gesetze zu halten und die Unfähigkeit der menschlichen Gesellschaft, gerecht zu sein, Da hat Gott etwas zu sagen zu Weihnachten. Und wir gucken uns mal vier göttliche Prinzipien an, die immer gelten. Ganz unabhängig davon, wann und wo du lebst. Diese Prinzipien gelten immer und die sind durchaus politisch. Das erste Prinzip ist, Gott kommt zu uns herunter, hatten wir gerade in dem Lied von den Kindern auch. Gott kommt zu uns herunter. Jesus nennt sich selbst der gute Hirte. Und das waren, gute Hirten waren Männer, die ihre eigene Herde haben und die gut pflegen. Das war aber eher selten. Normal war, es gab damals eine Gesellschaftsgruppe, die man durchaus prekär bezeichnen könnte. Das waren nämlich die Hirten, die die Herden von Großgrundbesitzern hüteten. Die machten einen harten Job. Mit Nachtschichten und Raubtierabwehr, das war durchaus lebensgefährlich. Und die verdienten so wenig, dass es kaum zum Überleben reichte. Deswegen nahmen sie sich schon mal ein Schaf oder eine Ziege aus der Herde und verdienten sich noch was mit Schmuggel dazu. Deswegen waren die auch nicht wirklich beliebt. Immer so ein bisschen unsauber, immer so ein bisschen, naja, Halbseiden und so, auf jeden Fall unterbezahlt. Und deswegen mussten sie zugucken, wie sie über die Runden kommen. Also Prekariat im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab damals eben auch schon Kapitalismus, nur hat man das nicht so genannt. Hirten durften übrigens auch vor Gericht als Zeugen nicht gehört werden, weil die eben immer so ein bisschen als verlogen galten. So Schmuggler, Diebe und so. Und man ging natürlich davon aus, dass sie ständig Kontakt mit Nichtjuden hatten. Das heißt, die waren auch kultisch unrein. Man ließ die nicht in den Gottesdienst. Also weiter draußen vor der Gesellschaft als die Hirten kann kaum jemand sein. Das ist wahres Prekariat. So. Und zu den Prekären kommt der Engel zu Weihnachten. Gerade zu denen. Die Engelscharen geben dann auch noch ein Gratiskonzert mit Lightshow. Und verkündet die Geburt des Messias. Der Engel kommt nicht zum Bürgermeister von Bethlehem, der Engel kommt nicht zum Rabbi, nicht zum Bischof und auch nicht zum Parteivorsitzenden der jüdischen CSU. Und der kommt auch nicht im Bundestag und der kommt auch nicht zum Pastor der FEG, sondern der kommt zum Prekariat, er kommt zu den Nichtguten, zu den miesen Typen. Und warum macht er das? Weil die Botschaft des Engels für das Prekariat bestimmt ist. Er sagt, euch ist heute der Retter geboren. Das heißt, Leute, ihr seid gerettet, von jetzt an geht's bergauf. Der von Gott verheißene Messias ist da, für euch. Nicht mal zuerst für den Mittelstand, sondern erst mal für euch. Und auch nicht für die, die von eurer Arbeit profitieren, die dann Themen einstreichen und euch dann kündigen, sondern für euch. Die ihr da unten sitzt. Da laufen die Prekären dann zum Ort des Geschehens, in den Stall, wo Jesus gerade geboren ist, und dann sehen die, Mensch, das ist ja einer von uns, tatsächlich. Der ist genauso arm dran wie ihr, wie wir, kein Arzt, keine Hebamme, der Vater hat das Kind geholt mit seinen schwieligen Zimmermannshänden. Dann haben die nicht ein Zimmer im Hotel gekriegt, sondern das Kind liegt in der Futterkrippe, in dem Rotz von den Viechern. Da ist das Kind. Der Vater ist offensichtlich gerade arbeitslos. Jedenfalls sieht das bei denen auch nicht gesund aus. Also die Hirten, die wussten Bescheid, was da abgeht. Die kannten das von sich selbst. Übrigens, die einzigen Reichen, die kamen, das waren drei Ausländer aus Persien. Also die sind dann auch ganz schnell wieder verschwunden, weil die da nicht lange geduldet wurden. Das heißt, die Geburt des Retters der Religiösen wird von den Frommen aber überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Und warum? Naja, weil die keinen Kontakt zum Prekariat hatten. Die wurden nicht in die Gottesdienste gelassen, die Hirten. Das Establishment, da schaute gespannt nach Jerusalem, in den Königspalast, in den Adel. Von dort erwartete man den Messias. Es sollte so ein Adliger sein. So ein Gebildeter. Das gehörte zur Politik damals, dass man mit dem Messias reden konnte, davon reden konnte und sagt, wenn der Messias kommt, dann ist er natürlich einer von uns. Und man versprach Wohlstand und man versprach die Ausländer aus dem Land zu schmeißen, damals die Besatzungsmacht, die Römer und die Griechen, aber auch alles andere, was jüdisch war. Also mit dem Messias wurde Politik gemacht. Prediger in den Synagogen hetzten im Namen des kommenden Messias junge Männer auf und es entstand etwas, das gibt es heute auch wieder, es entstand eine faschistische militante Organisation, als Jesus so im Teenageralter war, die Zeloten. Jesus hat dann tatsächlich auch einen Zeloten bei sich in der Jüngerschaft gehabt. Man weiß, dass Jesus sehr integrativ war, nicht wahr? Die machten Anschläge und versuchten so viel wie möglich die Römer aus dem Land zu bomben. Keiner von denen kriegte die Geburt des Messias mit, weil keiner hinguckte. Das politische Programm Gottes zu Weihnachten ist: Ich komme zu euch runter, haben wir gerade gesungen. Und zwar so weit runter, dass sich jeder angesprochen fühlen kann, auch der Prekärste und der Ärmste und der Schwächste. Gott sagt, das ist mein Wahlversprechen. Ich komme nicht nur zu denen, die sich die Weihnachtsgeschenke leisten können und ihr Haus mit vielen Lichtern so bunt machen können, dass es schon wieder Lichtverschmutzung ist. So. Sondern ich komme zu allen. Das ist das erste Prinzip. Und das zweite Prinzip ist, Gott kommt zu den Armen. Jetzt kannst du sagen, ja, also relativ gesehen bin ich ja gar nicht arm. Also so richtig arm. Also relativ zu anderen bin ich nicht arm. Also ist Weihnachten jetzt nichts für mich? Doch. Weihnachten ist für jeden von uns was, weil alle Menschen, du und ich, wir leiden an einer bestimmten Art von Prekariat und Armut, weil wir ermangeln der Fähigkeit, in den Himmel zu kommen. Das können wir nicht. Das können wir uns nicht erkaufen. Da können wir uns keine Autobahn hinbauen. Es geht nicht. Es gibt keine Beziehung zwischen Mensch und Himmel. Da ist keine Verbindung zwischen. So, das ist unser Prekariat. Wir sind prekär hier auf der Erde gefangen. Fertig. So, nichts, was du besitzt und nichts, was du kannst, kann Gott irgendwie überzeugen oder beeindrucken, dass er sagt, Mensch, boah, das ist aber, bin ja froh, dass du jetzt in den Himmel gekommen bist, da habe ich echt drauf gewartet. Nee, das wird ihn überhaupt nicht beeindrucken, was du hast und was du kannst. Er braucht deine Fähigkeiten nicht, weil er allmächtig ist. Und Reichtum, ehrlich, das ist etwas, da muss Gott nicht drüber nachdenken. Aber naja, wir können ja zumindest sagen, wir sind gute Menschen. Also wir sind gute Menschen. Da könnte Gott uns doch in den Himmel lassen, weil wir da gute Menschen sind. Ja, also wir sind, weil wir hier im Gottesdienst sitzen, wir sind ja die Guten. Also ich auch, ich jedenfalls. Ich habe jetzt letztens in Oberbarm nicht mitgekriegt, dass die da 30 auf der Straße gemacht haben, da haben sie mich geblitzt. Aber ich war nicht wirklich zu schnell, das waren nur 20 Euro, war nicht viel. Außerdem, wenn die Regeln ändern, ohne mir Bescheid zu sagen, ich meine, so, oder die 35 Euro hier beim Aldi parken, ne? Ja, ich habe das Schild nicht gesehen, was da war. Also deswegen bin ich doch nicht gleich ein schlechter Mensch. Geht euch doch genauso. Ich meine, wenn die uns nicht Bescheid sagen, was sollen wir machen? Ne? Also wir sind richtig gute Menschen. Also ich bestimmt. Wenn zu Hause meine Frau Leute schreien, weil da eine Spinne ist, dann komme ich und trage die raus. Also die Spinne, nicht die Frau. Ich erschlag die nicht, ich trage die raus. Und im Sommer streichel ich die Wespen, ihr schlagt die nicht, tatsächlich. Also kann sich an mir jeder ein Beispiel nehmen, jedenfalls was Wespen anbetrifft. Aber keiner von uns hat die notwendige Heiligkeit, um zur himmlischen Gesellschaft zu gehören. Denn da gelten Gottes Maßstäbe. Und Gottes Maßstäbe für gut ist göttlich und heilig. Gottes Maßstäbe für gut ist göttlich und heilig. Und was den Maßstab Heiligkeit anbetrifft, da sind wir Prekariat. Gehören wir nicht dazu. Es gibt keine Exzellenzinitiative, die uns heilig genug machen würde, um den göttlichen Qualitätssicherungsstandards zu genügen. Wir schaffen es ja noch nicht mal, unsere eigenen Regeln hier zu halten. Wie sollten wir dann die himmlischen Regeln halten? So, Gott ist Gott, in seiner Gegenwart kann nichts bestehen, was nicht so heilig wie er ist, und da hilft auch kein Papst und kein Pastor als Lobbyist, um mal so ein bisschen an Gottes Gesetzen rumzuschrauben. Also muss Gott runterkommen in unser Prekariat, in unseren schleimigen Schmutz aus Schuld und Schande, in unser Verlies aus Versagen und Verschwendung und in unsere Bastion aus Bosheit und Biederkeit und in unsere Unfähigkeit zum Frieden. Da muss Gott eben rein, wenn er zu uns Beziehungen haben will, da bleibt ihm nichts anderes übrig. Und dann kommt er in Christus in die Krippe und macht sich selber zum Lobbyisten bei sich selber für uns. Unser Lobbyist bei Gott ist Gott selber. Er hat sich selber überredet, zu uns zu kommen, weil wir nicht zu ihm kommen können. Er hat sich als Lobbyist für uns Menschen bei sich selbst eingesetzt und hat das göttliche Gesetz so geändert, dass jetzt nicht mehr hier ist Mensch, da ist göttlich, sondern jetzt kommt das Göttliche in das Menschliche. Da hat er mal seine Regeln geändert. Das heißt, er ist bei sich selbst Lobbyist gewesen und damit er zu uns kommen kann. So, und dann singen die Engel eben beim Abschaum und bei den Unfähigen. Und ihr merkt vielleicht, da sollten wir uns fein dazustellen. Denn du und ich, wir sind prekär bei Gott und wir brauchen ihn, damit er bei sich für uns ein gutes Wort einlegt. Das dritte Prinzip. Gott steigt tiefer hinab, als wir uns das denken können. Da hast du jetzt die heilige Familie, die sind mal heimatlos, arbeitslos und schutzlos. Und nach der damaligen Landaufteilung waren sie auch Ausländer. Das heißt, die Leute in Bethlehem haben gesehen, die kommen nicht von hier, die kriegen kein Zimmer. Und dann, ja, in der Situation, ich sage, das ist schon schwierig, ne? Für so eine Mutter und dann in der Situation, also heute würde Jesus abgetrieben, soziale Indikation, ihr kennt das ja. Und dann auch kein Aufenthaltstitel, ne? Da schickt also, weil die da keinen Aufenthaltstitel haben, schickt Herodes seine Sturmabteilung, seine SA nach Bethlehem, um alle Kinder umbringen zu lassen. Selbst wenn das nicht gewesen wäre, man muss sich vorstellen, Gott selbst ist die Quelle des Lebens. Und der wird jetzt da Mensch und geboren in einer Zeit, wo man vermutet, dass die Säuglingssterblichkeitsrate zwischen 30% und 50% lag. Das heißt, in dieser Situation, in dem Stall, in der Kälte, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind das überhaupt nicht überlebt, als dass das Kind überlebt. Gott, die Quelle des Lebens, gibt sich in eine Situation rein, die für ihn lebensbedrohlich ist. Und zwar nicht nur ein bisschen. Das heißt, wenn du um deinen Job kämpfen musst und denkst, das ist hart, weil das hart ist, dann ist Gott schon da. Wenn du mit den Behörden kämpfen musst, um an deine Rechte zu kommen, dann ist Gott schon da. Wenn Terroristen Synagogen und Kirchen stürmen, dann ist er da. Und wo die Krankheit dich mit dem Tod bedroht, da ist er da. Und wo du mit dem bisschen Geld nicht klarkommst, das du hast, da ist er da. Und weißt du was? Das ist er deswegen, weil er dich liebt. Deswegen kam er in das Holz der Krippe in Windeln und deswegen hing er nackt an dem Holz des Kreuzes, damit er auf jeden Fall immer tiefer ist, als du sein kannst. Damit er immer unter dir ist. Damit er dich von da hochholen kann, weil er immer stärker ist als du. Dann muss er immer ganz unter dich sein. So ganz da unten, wo du nicht mehr weiter tiefer kannst, da ist er noch unter dir und ist immer noch stärker als die Situation. Er hebt dich von da empor in den Himmel. Er ist stärker als alle deine Unfähigkeit, in den Himmel zu kommen. Er ist stärker als dein Tod. So, jetzt frage ich mich, wie Menschen das ernsthaft ablehnen können, diesen Gott. Wie ernsthaft Menschen diesem Gott eine Abfuhr erteilen können. Wenn du ihm nur vertrauen würdest, wenn du das glauben würdest, dann wärst du gerettet, dann hättest du Hoffnung, weil dann eben keine Hoffnungslosigkeit mehr da sein kann, wenn immer jemand da ist, der unter dir ist und dich trägt. Weihnachten kommt, schau genau hin, da liegt dein Gott in der Krippe und Säuglinge sind wirklich süß. Säuglinge sind so süß. Deswegen kommt Gott als Säugling in die Krippe, damit man keine Angst haben muss vor dem allmächtigen Gott. Glaubst du das? Dann lass dein Leben davon bestimmen. Das wird dein Leben verändern, wenn du das glaubst. Schau in die Zukunft in der Herrlichkeit Gottes, die dir dann eben auch gehört, wenn du das glaubst. Das wird dein Leben schon heute verändern, so nach und nach. Jesus verspricht dir nämlich dann auch, mit seinem Heiligen Geist in dich hineinzukommen. Glaub das und bete Christus an, dann wirst du das erleben. Er kommt nicht nur in die Krippe, in diese Welt und in Lebensgefahr. Er kommt auch mit seinem Heiligen Geist in dich rein. Der Heilige in dich, wo wir doch prekär sind. Die Botschaft, die uns Heiligabend erreichen wird, ist keine politischen Kampfparolen, auch keine weichgespülte Weihnachtsgewinsel auf dem Weihnachtsmarkt und kein Glühwein, damit wir unsere Angst und Frust und Wut und sowas betäuben können, sondern Gott geht dir ans Herz. Er wird da ein erfrierender Säugling und empfiehlt sich deiner Obhut. Und dann zeigt er mit seinem Finger auf deine Gottlosigkeit, auf deine Sünde, auf dein Versagen und auf deinen Tod. Er nennt deine Sünde Sünde, er nennt dein Versagen Versagen und er nennt deinen Tod Tod. Das Sünde, Versagen, Tod, das sind ja so Begriffe, die darf man heute gar nicht mehr so laut sagen. Wir sind doch keine Sünder, wir sind doch keine Versager. Wir haben einen Coach, jawohl, wir sind ja verpflichtet zu Erfolg. Ich bin erfolgreich, ich habe Burnout. Und Tod, das trainieren wir weg mit Selbstoptimierung, Chemie und Schminke. Man sieht dir dein Alter gar nicht an. Aber Gott ist dann eben politisch unkorrekt. Er zeigt genau da drauf. Er legt den Finger in die Wunden deines Lebens und er redet es nicht schön. Aber wenn du dann selber deine Mängel und Fehler siehst, dann kannst du sie Gottes heilsamer Hilfe anbefehlen. Und wenn du einsiehst, dass du unfähig bist für den Himmel, dann kannst du dich Gottes Güte überlassen. Du musst dich nicht in den Himmel arbeiten, weil du es eh nicht kannst. Aber du kannst dich der Güte Gottes anbefehlen. Und das macht dir Hoffnung, weil er ist gekommen in dein Leben, um dich da herauszuholen und dir den Himmel zu eröffnen. So, jetzt bin ich gleich fertig. Vierte Prinzip, nur ganz kurz noch. Du sollst dienen. Später wird Jesus predigen: Wo du den Prekären nichts Gutes getan hast, hast du mir nichts Gutes getan. Er nimmt es also sehr persönlich, wie wir miteinander umgehen. Und er sagt, ich, Jesus, und der Vater im Himmel, wir sind eins. Die Folge daraus ist, willst du in den Himmel kommen, musst du Gott haben. Willst du Gott haben, musst du Jesus haben. Willst du Jesus haben, musst du denen dienen, die schwächer sind als du. Und du musst anerkennen und verstehen, dass du prekär bei Gott bist. Und dann bekommst du Jesus, der dich aus deinem himmlischen Prekariat befreit und dir den Himmel schenkt in Zukunft. Ich wünsche dir, dass du das in diesen Weihnachtstagen, Advents- und Weihnachtstagen, dass du Gott begegnest. Der hat dich so sehr vermisst, dass er es ums Verrecken nicht ausgehalten hat, in seiner Heiligkeit und seinem Himmel alleine zu bleiben, sondern er kam runter, ganz tief runter zu dir und mir. Und wenn wir das begreifen, ich wünsche dir, dass du anfängst, ein befreites Leben zu führen, indem du das annimmst und den Heiligen Geist bekommst und mit der Perspektive Himmel lebst. Dann hast du Kontakt mit deinem Gott, der bei dir ist. Und dann wird Weihnachten. Amen.